Gelebte Liebe als Kennzeichen für Kinder Gottes. Darum soll es heute in unseren Abschnitt gehen. Und schlagt mit mir zusammen das Johannesevangelium auf, Kapitel 13. Und uns wird heute der Abschnitt von Vers 31 bis 38 beschäftigen. In unserer Predigtreihe zum Johannesevangelium befinden wir nämlich jetzt uns in der finalen Phase der Verherrlichung des Menschensohnes, wie Jesus sich oft bezeichnet und darstellt. Und diese Verherrlichung, die zeigt die Liebe Gottes zu den Menschen und den Sieg über Tod, Hölle und Teufel. Und lasst uns diesen Abschnitt lesen von Vers 31 bis 38. Da heißt es folgendermaßen: Nachdem Judas hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart, und durch ihn wird Gott selbst in seiner Herrlichkeit offenbart. Wenn der Menschensohn die Herrlichkeit Gottes offenbart hat, dann wird auch Gott die Herrlichkeit des Menschensohnes offenbaren, und das wird bald geschehen. Meine Kinder, ich bin nur noch eine kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen. Aber was ich schon den Juden gesagt habe, das sage ich jetzt auch euch. Da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Herr, fragte Simon Petrus, wohin gehst du? Jesus gab ihm zur Antwort: Wo ich hingehe, kannst du jetzt nicht mitkommen, aber später wirst du mir dorthin folgen. Petrus entgegnete: Herr, warum kann ich nicht jetzt schon mitkommen? Ich bin bereit, mein Leben für dich herzugeben. Du willst dein Leben für mich hergeben? Erwiderte Jesus. Ich sage dir, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Lass noch einmal stille werden zum Gebet. Ich danke dir, Vater im Himmel, für dein wunderbares, herrliches Wort, wodurch du dein Wesen, deine Liebe, deine Gnade, deine Treue uns aufzeigst, wodurch du uns überführst, wodurch du uns ermutigst und auf dich ausrichtest. Schenke mir Gnade, Herr, dein Wort in rechter Weise weiterzugeben, dass deine Verherrlichung klar und deutlich wird und wir dich preisen und dir danken, dich loben für das, was du in uns getan hast und tust und tun wirst. Segne alle, die heute in deinem Namen versammelt sind und dich an deinem und sich an deinem Wort erfreuen. Amen. Diese finale Phase der Verherrlichung Jesu, die beginnt damit, dass Judas diese Schar der Jünger verlässt. Ja, nachdem er als Verräter entlarvt worden ist. Unvorstellbar, nicht wahr? Die ganze Zeit über war Judas dabei. Jesus hat ihn in seiner Liebe geduldet, hat ihn nicht benachteiligt. Aber es kam der Zeitpunkt, wo klar werden musste, dass Judas nicht dazugehörte. Und Jesus machte dieses offenbar, und dann blieben diese 11 Jünger mit Jesus zusammen, dieser vertraute Kreis der Auserwählten. Und nun beginnt Jesus denen, die der Vater ihm gegeben hat, in einer Rede zu ermutigen und auf die Zukunft vorzubereiten. Ich habe 3 Predigtpunkte. Der erste heißt: Gottes Liebe zeigt sich in der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Der zweite: Gottes Liebe zeigt sich in dem Leben der Kinder Gottes. Und der dritte: Gottes Liebe zeigt sich in seiner unverdienten Gnade. Kommen wir zum ersten Punkt: Gottes Liebe zeigt sich in der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Das sind die Verse 31 und 32. die uns dem vorangestellt sind, vor dem Gebot Jesu vorangestellt sind. Und uns wird darin nochmal vor Augen geführt, dass Gott Geist ist. Niemand von uns Menschen hat Gott je gesehen. Seit dem Sündenfall ist der Mensch, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist, getrennt von Gott. Gott möchte aber die Gemeinschaft mit seinem Geschöpf. Und zwar nicht, dass er einsam oder unserer Gemeinschaft bedürftig wäre, sondern weil er Liebe ist. Und echte Liebe bleibt nicht verborgen. Echte Liebe offenbart sich, zeigt sich. Echte Liebe sucht Gemeinschaft. Und wie offenbart sich Gott in seiner Liebe? Wir finden eine Antwort, eine von vielen, in Johannes 1, Vers 18. Da heißt es, niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn offenbart, er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Gott selbst kam in Jesus Christus, in seinem Sohn, in unsere gefallene und verlorene Welt und wurde einer von uns Menschen. Sichtbar, hörbar, greifbar. In Jesus sieht und erlebt die Menschheit die Liebe Gottes. In Jesus sind Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Gott, der Vater, verherrlicht sich in Jesus, indem er seine Zusage, die er einst Adam und Eva gegeben hat, dass er jemanden senden wird, der der Schlange den Kopf zertritt. Ja, er beweist damit, dass er seine Zusage hält, um die Menschen von ihren Sünden zu retten. Und Jesus, der Menschensohn, weil er Mensch geworden ist, verherrlicht den Vater, indem er in vollstem Gehorsam seinen Auftrag erfüllt. Und somit, wie es hier in den zwei Versen uns vorgehalten wird, verherrlicht Gott sich in sich selbst. Willst du wissen, wie Gott ist? Diese Frage beschäftigt uns Menschen doch immer wieder, nicht wahr? Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, dann dürfen wir dies erfahren, indem wir die Evangelien studieren und die Propheten, die auf Christus hinweisen, indem wir das Leben Jesu studieren, indem wir uns Jesus vor Augen führen, wie er war, wie er gelebt hat, wie er gedacht hat, was er getan hat und wie seine Gesinnung ist. Denn Jesus selbst sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich komme zum zweiten Punkt. Gottes Liebe zeigt sich in dem Leben der Kinder Gottes. Die Verse 33 bis 35. Mit der Verherrlichung Jesu durch Kreuzestod und Auferstehung wird die leibliche Anwesenheit Jesu auf dieser Erde zu Ende sein. Sein Auftrag wird hier auf dieser Erde erfüllt sein. Für die Jünger bricht dann ein neues Zeitalter ein, ein Zeitalter, in dem sie als Zeugen Jesu auftreten. Als Zeugen, die von der Liebe Jesu erfüllt und angetrieben sind. Die Jünger, wie Jesus hier ja bezeugt, sie können Jesus nicht ans Kreuz folgen. Jesus sagt, da wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hingehen. Es waren zwei Orte, an denen die Jünger ihnen nicht folgen konnten. Der erste Ort war das Kreuz. Warum konnten sie ihnen dort nicht folgen? Weil sie nicht, wie Jesus, ein unfehlbares Lamm oder Opfer bringen konnten, das Jesus ja war. Und der zweite Ort war zu Rechten des Vaters im Himmel, weil ihr Auftrag auf dieser Erde noch nicht erfüllt war. Wie aber, und die Frage stellt sich, wie sieht jetzt das Leben aus, das Jesus von seinen Jüngern erwartet? Wie sieht dieser Auftrag aus? Und viele würden hier jetzt sofort den Missionsbefehl Jesu anführen, nicht wahr? Und das ist auch richtig so. Das ist auch nicht, wäre jetzt auch nicht falsch, das da anzuwenden. Das Evangelium zu predigen und Menschen zum Glauben zu führen, ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Mission als Jesu Jünger. Und doch möchte ich hier darauf hinweisen, was wir heute in der Lesung hörten. Aus 1. Korinther 13. Dass selbst wenn wir in den Sprachen der Engel reden könnten, dies ohne Liebe wäre, es Gott nicht zum Wohlgefallen wäre. Und wie es ja auch 1. Korinther 13 sagt, es ist nichts. Vor Gott ist es nichts wert, wenn es ohne Liebe geschieht. Und so gibt Jesus seinen Jüngern nun ein, wie er es selbst sagt, neues Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Gebote waren für die Juden und somit auch für die Jünger nichts Ungewöhnliches. Sie kannten viele davon. Und auch das Gebot der Nächstenliebe war eigentlich nicht neu. Es steht ganz klar in 3. Mose 19, Vers 18. Und dort heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Frage stellt sich, was ist jetzt neu am alten oder neuen Gebot? Jesus sagt, wir sollen uns als Glaubensgeschwister so lieben, wie er uns geliebt hat. Und das ist weit mehr, als den Nächsten so zu lieben wie sich selbst, oder? Wie sah denn die Liebe Jesu aus? Wenn wir uns einander so lieben sollen, wie Jesus es vorgelebt hat, wie Jesus geliebt hat, dann wäre es ja erforderlich, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir uns vor Augen führen, wie sah Jesu Liebe aus? Und ich möchte nur einige Punkte hier anführen und ich glaube, dass diese Liste sehr lang wird, wenn wir das Leben Jesu studieren. Hier einige Punkte. Er, der Schöpfer von allem, wurde in einer Krippe geboren, ohne Anspruch auf ein Kinderbettchen. Schon als Kind war er auf der Flucht vor seinem mörderischen Geschöpf, ohne Anspruch auf friedlichen Wohnsitz. Als junger Mann investierte er nicht in eine Immobilie, sondern diente den Kranken und Schwachen. Er gönnte sich keinen ausgedehnten Urlaub, sondern opferte sogar die Nacht, um die Fragen eines feigen Nikodemus zu beantworten. Er gab seine Jünger nie auf, auch wenn sie oft jämmerlich versagten. Er wusch den Jüngern die Füße, obwohl diese sich stritten, wer von ihnen der Größte sei. Er stellte sich im Garten Gethsemane schützend vor seine Jünger, obwohl diese ihn zuvor schlafend im Stich gelassen hatten. Er ging für die Sünden seiner Jünger und für die Sünden aller Erwählten ans Kreuz, obwohl seine Jünger und wir alle ihn verließen. Hätte Jesus uns nur so geliebt wie sich selbst, dann würden diese Punkte hier nicht stehen. Er hat uns mehr geliebt als sich selbst. Das ist die Liebe Jesu. Und das ist diese Liebe, die Paulus uns in 1. Korinther 13 vor Augen hält. Es ist nicht die Liebe, die auf jedem zweiten Plakat draußen steht. Es ist eine göttliche, tiefe, aufopfernde, selbstlose Liebe. Und wenn wir aus dieser Perspektive uns nochmal in das Kapitel 13 im 1. Korintherbrief hineinbegeben und aus dieser Perspektive nochmal die Verse 4 bis 8 lesen, dann werden wir merken, 1. Korinther 13 ist eine Wesensbeschreibung Jesu. Er ist die Liebe. Wie war Jesus? Verse 4 bis 8. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals bis dahin. Wir haben uns am zweiten Gebetsabend die erste Gemeinde Jesu vor Augen geführt. In ihnen war diese Liebe Jesu sichtbar. Ihr Zeugnis, und das ist die Auswirkung, erfüllte ganz Jerusalem und führte dazu, dass viele zum Glauben an Jesus Christus kamen. Ich habe bei diesem Text, den wir, ich denke, alle oder die meisten von uns auf jeden Fall sehr gut kennen, mein Augenmerk immer auf den zweiten Teil gehabt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Mir ist aber dieses Mal beim Studieren aufgefallen, das ist die Folge von dem wichtigeren ersten Teil. Nämlich diesem Gebot, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Das ist das, worauf wir unser Augenmerk legen sollten. Und dann wird das Zweite ganz sicher folgen. Sieht es aus mit deiner und meiner Liebe zu den Glaubensgeschwistern? Ist es unser aufrichtiges Bestreben, Zeit, Besitz, Freud und Leid mit ihnen zu teilen? Wenn wir dieses Gebot Jesu befolgen, wird es eine große Auswirkung auf die gottlose, selbstsüchtige Welt um uns herum haben. Das ist sicher. Fehlt uns diese Liebe, werden wir sehr bald in Religiosität verfallen und in unserem Denken und Handeln der Welt immer mehr gleichen. Hast du, habe ich diese Liebe, die Jesus uns vorgelebt hat? Vielleicht bist du jetzt tief betroffen, weil dich das Wort Gottes überführt hat. Vielleicht denkst du jetzt, wenn das so ist, dann bin ich kein Jünger Jesu, da ich meine Glaubensgeschwister noch nicht einmal so liebe wie mich selbst. Geschweige denn, sie so zu lieben wie Jesus. Ich möchte meine Geschwister so lieben, aber es gelingt mir nicht so, wie ich es gerne möchte. Wenn dem so ist, wenn sich der eine oder andere so fühlt, dann stehe ich heute wenigstens nicht alleine damit da. Aber wie kommen wir dazu, dieses Gebot Jesu zu befolgen? Es ist ja ein Gebot. Gott hat es ja uns als seine Jünger gegeben. Ein Gebot ist ja nicht dazu da, dass es irgendwo aufgeschrieben wird, sondern es ist dazu da, um es zu befolgen. Diese Frage führt mich zum dritten und letzten Punkt der Predigt. Gottes Liebe zeigt sich in seiner unverdienten Gnade. Wir lesen noch einmal die Verse 33 bis 34 in Johannes 13. Ja, Verse 36 bis 34, Entschuldigung. Herr, fragte Simon Petrus, wohin gehst du? Jesus gab ihm zur Antwort, wo ich hingehe, kannst du jetzt nicht mitkommen, aber später wirst du mir dorthin folgen. Petrus entgegnete, Herr, warum kann ich nicht jetzt schon mitkommen? Ich bin bereit, mein Leben für dich herzugeben. Du willst dein Leben für mich hergeben? Erwiderte Jesus. Ich sage dir, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Diese beiden Verse geben uns einen Hinweis auf unsere Frage. Petrus möchte gern Jesus folgen. Er möchte dort sein, wo sein Meister ist. Er liebt ihn und bekundet, dass er sogar bereit ist, sein Leben für ihn zu lassen. Was für ein Vorbild, nicht wahr? Dieser Petrus. Aber Jesu Antwort ist sehr ernüchternd. Du willst dein Leben für mich hergeben? Noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Bitter, nicht wahr? Deshalb, Petrus, kannst du nie und nimmer mitkommen. Dort, wo ich hingehe, ist für solche Versager kein Platz. Das wäre wahrscheinlich meine Antwort. Aber Jesus antwortet ihm anders. Jesus weiß, dass keiner von seinen Jüngern in der Lage ist, so zu lieben, wie er geliebt hat. Unser sündiges Wesen hindert uns daran. Und deshalb musste Jesus ja am Kreuz sterben und auferstehen, zurück zum Vater in den Himmel fahren und in dem Heiligen Geist zu uns zurückkehren, damit wir in der Lage sind, dieses Gebot zu befolgen. Das Potenzial der Liebe liegt nicht in unserer Kraft. Das ist das, was wir uns klar vor Augen führen müssen. Wir lernen es von Petrus. Er hat es wirklich gewollt. Das waren keine leeren Worte, die er hier getroffen hat. Auch manche andere, die wir von ihm ja kennen. Das war sein Herzenswunsch. Aber er hat es aus eigener Kraft versucht. Und er zeigt uns, das ist nicht zu schaffen, egal wie sehr du dich bemühst. Das Potenzial der Liebe liegt nicht in unserer Kraft, sondern in dem Heiligen Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes. In Römer 5, Vers 5 heißt es, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Mit unserer Liebe kommen wir nicht weit. Lassen wir uns aber durch die Liebe Gottes verändern, was durch den Heiligen Geist geschieht, wird diese Liebe Jesu, die ausgegossen ist in unsere Herzen, in unserem Leben sichtbar. Und wie können wir dieser Liebe in uns Raum geben? Wie können wir dazu beitragen, dass wir von dieser Liebe, die Gott uns in unser Herzen ausgegossen hat, verändert werden? Die Antwort ist einfach und doch so wichtig. Nämlich indem wir hinschauen auf Jesus. Indem wir hinschauen auf Jesus. Und dies tun wir, wenn wir uns sein Leben und seine Worte vor Augen halten, intensiv und regelmäßig. Dies tun wir, wenn wir uns von seinem Wort überführen lassen und aufrichtig Buße tun, wo wir lieblos waren. Dies tun wir, wenn wir uns als Kinder Gottes regelmäßig treffen und im Abendmahl an sein Liebeswerk uns erinnern. Dies tun wir, wenn wir gemeinsam Gott für seine Liebe danken, ihn anbeten und darum beten, dass er uns durch seinen Geist in sein Ebenbild verwandelt. Ja, und wir schauen auf Jesus, wenn wir uns auch gegenseitig darin unterstützen, unser selbstsüchtiges Ich abzulegen und einander zu dienen, wie Jesus es tat, einander die Füße waschen, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Wir tun dies, wenn wir gemeinsam lernen, Gottes Zusagen mehr zu vertrauen als unseren Fähigkeiten. Und so zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat, ist nur möglich, wenn wir ganz aus der Gnade leben, die Jesus uns darreicht. Wenn wir von uns selbst loslassen. Petrus hat das gelernt. Nachdem er Jesus 3-mal verleugnete. Und dieser Blick Jesu ihn traf. Dann wurde ihm klar. Ich habe nichts zu bringen. Ich habe nichts zurande gebracht. Und er brach zusammen. Und dann kommt Jesus, stellt sich vor ihm, nachdem er auferstanden ist, und stellt diese Frage: Petrus, liebst du mich? Und die Antwort Petrus, die war nicht: Das weißt du doch, Herr. Ich habe es doch oft genug bewiesen, oder? Sondern er wagte noch nicht einmal zu antworten, ich liebe dich, wenn man das jetzt richtig übersetzt, sondern du weißt, dass ich dich gern habe. Er wurde verändert in seinem Inneren. Er war sich dieser Gnade bewusst, die er brauchte von Jesus. Und wir sehen, wie Gott ihn verändert hat in seiner Liebe, wenn wir dann in die Apostelgeschichte schauen, wie er so angetrieben von dieser Liebe Jesu predigte und viele Menschen dadurch zum Glauben kommen konnten. Ja, lasst uns auf unseren Herrn schauen und lasst uns diese seine Liebe in uns Wirklichkeit werden. Lasst uns Buße tun, wo wir diese Liebe nicht haben wirken lassen. Wo wir nicht so einander geliebt haben, wie er uns geliebt hat. Wo wir uns selbst geliebt haben. Lasst uns danken, dass er selbst diese Liebe ist und diese Liebe sich uns offenbart hat. Und in dem Heiligen Geist auch in uns wirksam ist. Wir müssen ja auf einen ganz wichtigen Punkt noch einmal zurückblicken. Jesus sagt zu Petrus, noch bevor er ihn verraten hat: Jetzt kannst du nicht mit mir mitkommen, aber später wirst du mir folgen. Das sagt Jesus, noch bevor Petrus ihn verraten hat. Jesus sagt hier nicht: Jetzt kannst du nicht mitkommen, vielleicht später, vorausgesetzt, du kriegst das dann mal auf die Kette mit der Liebe. Sondern schon zu dem Zeitpunkt sagte Jesus zu ihm: Du wirst mir folgen. Und das ist diese Zusage, für die wir danken dürfen. Auch heute haben wir diese Zusage. Wenn du merkst, du schaffst es nicht, sag dir Jesus, ja, jetzt kannst du mir noch nicht folgen. Aber du wirst mir später folgen, wenn ich mein Werk in dir zur Vollendung gebracht habe. In meiner Liebe, durch meine Liebe, aus Gnade. Möge Gott es in mir und in dir bewirken. Amen.